HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Das Landeskriminalamt Hannover teilte am gestrigen Freitag zur anonymisierten Speichelprobe eine Übereinstimmung mit dem sichergestellten Genmaterial aus dem Mord an Christina mit.
Die DNA-Analytik steckt 1993 noch in den Kinderschuhen.
Die ganze Logistik existierte nicht. Das heißt, angefangen, dass die Polizei überhaupt noch nicht über elektronische Datenbanken verfügte.
In der Datei sind zum einen Spuren aus anderen Fällen, die ungeklärt sind, gespeichert. Und dann sind Personen gespeichert, die halt eben entsprechende Straftaten begangen haben, also deren DNA-Muster.
Heute ist es so, dass wir Spuren untersuchen, die man mit bloßem Auge schon gar nicht mehr erkennt. Das heißt, auf einem Quadratzentimeter Kleidungsstück können wir teilweise bis zu 10 hautähnliche Partikel oder hautschuppenähnliche Partikel finden.
Die DNA-Analyse kann viel, ist aber noch lange nicht am Ende.
Also ich halte es für möglich, dass man halt die ethnische Zugehörigkeit einer Person eindeutig bestimmen kann, dass man zum Beispiel sagen, ob eine Person aus Afrika stammt, ob eine Person aus Asien stammt. Aber auch das ist derzeit durch den Gesetzgeber nicht gedeckt.
Seit mehr als 20 Jahren ist die DNA-Analyse von Tatortspuren in Deutschland üblich und seit genau 20 Jahren gibt es die DNA-Analyse-Datei im Bundeskriminalamt, in der knapp 1,2 Millionen DNA-Muster gespeichert sind. Und das Bemerkenswerte, mehr als 200.000 Fälle wären sonst nie aufgeklärt worden. Aber es könnte noch mehr aus dem genetischen Fingerabdruck herausgelesen werden, Hinweise auf Haar, Haut, Augenfarbe und Alter des Täters, auch seine Herkunft ließe sich aufgrund schon geringer Mengen DNA ermitteln. Und das ist bislang nicht erlaubt. Die Große Koalition will das nun ändern und hat die erweiterte DNA-Analyse in den Koalitionsvertrag geschrieben. Bayern ist bereits vorgeprescht und wird die erweiterte DNA-Analyse im Mai in seinem Polizeigesetz verankern. Das ruft Kritiker auf den Plan, die ein Racial Profiling befürchten, ein auf äußerliche Merkmale basierendes Profiling, was diskriminierend sein könnte. Hinzu kommt die Genauigkeit der DNA-Analyse. Schließlich gibt es Mischspuren und sogar Verunreinigungen im Labor sind möglich. Forensische Molekularbiologen und auch Spurensicherer werden sich künftig häufiger fragen lassen müssen, ob sie sicher ausschließen können, dass die DNA-Spur nicht vielleicht doch durch eine Verunreinigung an den Tatort gelangte. Spuren im Wattestäbchen, die DNA, dein Freund und Helfer, haben wir diese Ausgabe des Tags genannt und begeben uns an den ersten Tatort heute ins Bundeskriminalamt nach Wiesbaden. Andrea Bonhagen war für uns dort.
Die Bildschirmseite ist grau, rechts in der Ecke die Abkürzung BKA. Es gibt viele weiße Felder, in die etwas eingetragen werden kann. So sieht sie aus, die bundesweite DNA-Datei. Was in die Felder soll, steht groß auf blauen Balken. Das Wichtigste, 26 Felder, in denen der genetische Fingerabdruck notiert wird. Die Felder sind benannt mit SE33, D21S11 und anderen Abkürzungen. Das sind bestimmte DNA-Abschnitte. Hauptkommissar Alexander Bachmann war schon vor 20 Jahren bei der Geburt der Datei dabei. Er erklärt, was in das erste Feld kommt, eine Zahl. Sie benennt, wie oft sich in dem DNA-Stück eine festgelegte Einheit wiederholt.
Da würde ich jetzt einen Zahlenwert reinschreiben, der mir angeliefert wird, zum Beispiel 22 und 23, also als Zahlenpärchen, würde dann aufs nächste Merkmalsystem gehen, dort 5 und 11 eintragen beispielsweise. Und diese Zahlenwerte sind für jeden Menschen unterschiedlich. Das macht das DNA-Muster ja so einzigartig.
Pro Monat kommen etwa 8.000 bis 10.000 neue DNA-Daten hinzu. Gleichzeitig werden aber auch 7.000 bis 8.000 Daten gelöscht. So wächst der Bestand noch, aber nicht mehr so stark wie in der Anfangszeit. Heute reicht eine mikroskopisch kleine Spur, die mit dem Auge nicht mehr zu sehen ist. Bei Eva Schultheiß aus dem DNA-Labor des BKA kommen Spuren aus den Hauptzollämtern an, von der Bundespolizei und von Fällen, bei denen das BKA zuständig ist. Gesucht werden unter anderem Hautschuppen.
Also früher beschränkte sich eine erfolgreiche DNA-Analyse auf Blut, Sperma, Speichel. Das hat sich jetzt deutlich gewandelt. Also diese Spuren gibt es zwar nach wie vor, aber eben diese Hautkontaktspuren sind jetzt deutlich in der Mehrzahl.
Die Proben werden in farblose Lösungen gesteckt, die filtern aus den Körperzellen die DNA heraus. In großen grauen Kästen im Labor wird die gewonnene DNA vervielfältigt, um sie besser analysieren zu können. Am Ende weiß Schultheis, wie oft eine bestimmte Verbindung in einem bestimmten Abschnitt der DNA vorkommt. Zum Beispiel 22 Mal in Abschnitt SE33. Das sind die Zahlen für Alexander Bachmann. Schultheis schickt sie per Mail mit einem elektronischen Meldebogen. Die Zahlen lassen sich automatisch in die DNA-Analysedatei übertragen. Dann geht es schnell.
Das ist ja das Schöne an dem Computer, der arbeitet am liebsten mit Zahlen. Und eine Abfrage eines DNA-Musters gegen unseren Gesamtdatenbestand von 1,2 Millionen Datensätzen dauert vielleicht 2 oder 3 Sekunden maximal.
Bei einem Treffer öffnet sich eine neue Seite mit einem Namen, Geburtsdatum, Geburtsort und gegebenenfalls Delikten der Person, die diese DNA hat. Landeskriminalanstalten wie das hessische LKA haben selbst Zugang zur Datei. Und so wurden auch viele alte Fälle aufgeklärt. Mord und anschließende Vergewaltigung an der 16-jährigen Trixi Scheible. Raubmord an der Wiesbadener Witwe Traude Pagenstecher. Gerade vermutlich ein grausamer Badewannenmord an einer Ehefrau im Rheingau. Ganz schnell wurde dank der Datei ein kaltblütiger Todesschütze in einem Wiesbadener Kiosk gefasst. Er hatte auf den Bürgersteig gespuckt. Alexander Bachmann nennt ein prominentes Beispiel aus Süddeutschland.
Der Mord an dem Münchner Modedesigner Rudolf Mooshammer, der innerhalb von 2 Tagen aufgeklärt und der Täter festgenommen werden konnte über die DNA-Analyse. Dort hat wirklich alles reibungslos funktioniert.
In den 20 Jahren des Bestehens, heißt es, konnte die Datei in über 210.000 Fällen konkrete Täterhinweise liefern. Eva Schultheis sagt:
Wir haben fast täglich Treffermitteilungen.
Das ist erfreulich. Hautschuppen, Haare, Speichel an der Zigarettenkippe oder an der Zahnbürste, am Kamm, an den Klamotten. Jeder verliert jeden Tag zigtausend Partikel genetisch verwendbares Material. Professor Marcel Verhoff, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Wie gehen Sie vor, wenn Sie an einer Leiche, die einer Straftat zum Opfer gefallen ist, DNA-Material sichern?
Wenn wir einen Verstorbenen haben und die Straftat im Raum steht, eine Tötung, vielleicht sogar ein Mord, dann wird die Leiche einerseits abgeklebt, andererseits werden Abstriche entnommen, zum Beispiel unter den Fingernägeln, in den Körperöffnungen, also im Mund, im After, bei den Frauen in der Vagina, bei den Männern gegebenenfalls unter der Vorhaut. Und letztlich wird die gesamte Körperoberfläche abgesucht. Das Ganze macht man zusätzlich mit der Hilfe von besonderen Lichtern. Also es gibt extra Lampen, die unterschiedliche Wellenlängen produzieren, wo man dann ganz bestimmte Sekrete besonders gut sehen kann. Es geht uns also nicht nur darum, dass wir möglicherweise Zellen oder noch weniger als eine Zelle DNA-Bestandteile finden, sondern wir müssen auch genauso gut herausfinden, aus welchem Gewebe oder aus welchem Sekret kommt das Ganze.
Und wie viele Spuren sind das in einer Leiche? Wahrscheinlich zigtausend.
Also rein theoretisch reicht auch die Zahl 1000 nicht, sondern man kann da raus, selbst im Nachhinein, oft noch ja, fast 1 Million Spuren oder so gewinnen, wenn man das wollen würde.
Und wie können Sie tatrelevantes Material von nicht relevantem Material unterscheiden? Das ist die Nadel im Heuhaufen.
Das wäre schlimm, wenn wir die Nadel im Heuhaufen suchen würden. Wir gehen bei der Untersuchung immer vom Groben ins Feine. Also es wird nicht einfach blind irgendwo ein Abstrich genommen und dann hinterher, wie Sie gerade gesagt haben, die Nadel im Heuhaufen gesucht, sondern man versucht logisch vorzugehen. Haben wir also eine Stelle, wo wir eine Verletzung von außen sehen, dann muss ja dort ein Anstoß stattgefunden haben. Und dann haben wir eben die Chance, dass wir eben dort eher DNA finden als an irgendeiner anderen Stelle der in dem Fall unbekleideten Haut. Wir haben Vortests, also das eine hatte ich ja schon genannt, diese Lampen, die Sekrete und Antragen unterschiedlich leuchten lassen, dass man Hinweise bekommt auf Speichel, Sperma. Und dann gibt es chemische Vortests, mit denen wir dann wiederum zeigen können, ist das wirklich Speichel oder kann das tatsächlich Sperma sein. Dann wäre der nächste Schritt bei Spermaverdacht, dass man Teile der Abstriche mikroskopisch untersucht und schaut, sind wirklich Spermien nachzuweisen. Und dann würde erst hiervon die DNA-Probe genommen.
Nun geht's an die Sicherung der Daten. Wie gehen Sie da vor?
Die Sicherung des Materials, also wird üblicherweise eben in Abstrichen vorgenommen. Wir haben Tupfer, die befeuchtet sind, natürlich steril sein müssen, und dort werden eben die Zellen genommen. Im Extremfall können wir von Gegenständen beispielsweise einzelne Zellen herunterholen, also einzelne Hautzellen, die zum Beispiel bei einer Tatwaffe vorhanden sind, können wir dort runterpicken und die dann auch einzelne Untersuchungen hinterher zuführen.
Und wie viel DNA-Material brauchen Sie, damit ein Profil erstellt werden kann?
Also um ein STR-Profil zu erstellen, würde theoretisch eine einzelne Zelle ausreichen. Das ist aber die reine Theorie. Damit wir eben wirklich eine ausreichende Anzahl von Systemen untersuchen können, brauchen wir zumindest mal 10, 15 Zellen in der Realität. Denn es kann immer sein, dass man zwar eine einzelne Zelle hat, aber dort nicht die gesamte DNA intakt ist und damit nicht vervielfältigbar beliebig.
Gibt die DNA eigentlich auch eine sichere Auskunft darüber, woher ein Mensch stammt?
Wir dürfen gesetzlich nur Anteile der DNA untersuchen, die Angaben zur Wahrscheinlichkeit zulässt, nicht aber Hinweise auf den Menschen. Das Einzige, was laut Gesetz zulässig ist, ist das Geschlecht zu bestimmen. Ansonsten kann ich anhand dieses Analyseergebnisses nicht sagen, wo kommt dieser Mensch her, was hat der für eine Hautfarbe gehabt, wie alt war der, wie sah der aus. Alles das, diese phänotypischen Merkmale, sind in Deutschland nicht zugelassen.
Das soll ausgeweitet werden, wird auch heute Thema unserer Sendung sein. Können Sie ausschließen, dass Spuren von Dritten übertragen werden, ob mutwillig oder nicht mutwillig?
Es ist immer die große Gefahr, weil DNA bleibt bei Zimmertemperatur theoretisch, und das Gegenteil ist noch nicht bewiesen, unendlich lang haltbar. Wenn ich also ein DNA-Profil nachweise und davon ausgehe, es ist tatsächlich DNA von einer bestimmten Person, kann ich aber daran nicht sagen, wann ist das dorthin gelangt. Also wir haben alle möglichen Übertragungswege. Und es könnte eben sein, dass eine Tatwaffe vorher schon mal von einer überhaupt nicht an der Tat beteiligten Person angefasst worden ist und wir dann diese DNA nachweisen. Oder dass eine Person zu einem völlig anderen Zeitpunkt, im Extremfall Jahre vorher, Zellen an dem späteren Tatort hinterlassen hat und die werden dann analysiert.
Hat ein Täter überhaupt eine Chance, einen Tatort ohne Spuren zu hinterlassen?
Der Täter hat praktisch keine Chance, ohne dass er DNA hinterlässt, irgendwo wieder rauszugehen. Aber man muss es erst finden. Und wenn natürlich der Tatort nicht genau untersucht wird und man findet diese Hinterlassenschaft nicht, dann kann man den Täter auch nicht nachweisen. Aber man schafft es praktisch nicht, gar keine DNA zu hinterlassen.
Also das würde auch bedeuten, wenn man keine Spur gefunden hat, dann hat man nicht richtig gearbeitet.
Wenn man keine Spur gefunden hat, dann war sie möglicherweise nicht zu finden. Ob man sie tatsächlich hätte finden können, alles hat seine Grenzen. Ich kann eben nicht den kompletten Teppichboden in einem Raum mit einem Stereomikroskop untersuchen. Da wäre ich wahrscheinlich 10 Jahre beschäftigt. Und die Gefahr, dass man mal etwas übersieht, besteht natürlich.
Der Rechtsmediziner Klaus Püschel aus Hamburg sagt, man sollte den DNA-Code von jedem Menschen in unserem Lande haben. Dann könnten Verbrechen sehr viel schneller aufgeklärt werden, mal abgesehen davon, dass dies ein massiver, millionenfacher Eingriff in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung und der Menschenwürde ist. Könnten Sie, Herr Professor Verhoff, diesem Gedanken, was die Wahrheitsfindung betrifft, etwas abgewinnen?
Also dieser Gedanke ist grundsätzlich erstmal nachvollziehbar und es ist aber ein massiver Eingriff in das Persönlichkeitsrecht. Die größte Frage, die sich mir aber stellt, machen wir uns damit nicht unsere wunderbare Methode kaputt? Warum? Weil wir haben ja jetzt schon sogenannte Teilprofile, die eingestellt werden. Wir haben ja nicht immer die Idealsituation, top erhaltene DNA und alle 8 Merkmalsysteme, die wir untersucht haben, können erfolgreich in die Datenbank eingestellt werden. Das heißt, wir haben sogenannte Teilprofile und haben dann Treffer. Und damit besteht die Chance, dass man Treffer hat mit Personen, die es gar nicht waren. Man kann diese Person dann nachuntersuchen mit anderen Systemen, das Ganze ergänzen und kann dann feststellen, war es die Person oder nicht. Je mehr Menschen wir in der Datei haben, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, gerade bei unvollständig analysierten Spuren, dass wir Treffer haben. Und das kann dann ganz andere Größenordnungen annehmen, als wir heute uns vorstellen können. Es kann dann zum Beispiel sein, wenn alle Menschen der Bundesrepublik Deutschland dort in der Datei drin sind, wenn wir weiter bei den 8 Systemen bleiben würden, dass wir plötzlich bei einer Spur mit relativ häufigen Merkmalen 500 Treffer haben. Und damit müsste ein ganz anderer Ermittlungsaufwand betrieben werden, diese 500 Personen überprüft werden. Es führt natürlich dazu, dass Unschuldige überprüft würden. Und insofern ist das eine ganz große Gefahr, weil momentan funktioniert das ganz gut, dass also Personen dort eingestellt werden, die sich in Anführungszeichen qualifiziert haben über Straftaten. Und dadurch wird das System sehr effektiv.
Zu viel wäre zu viel. Professor Marcel Fairhoff, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt am Main, ich danke Ihnen herzlich. Es gibt Fälle, die Ermittler ein Leben lang beschäftigen, weil sie nicht gelöst werden können. Das sind Fälle, in denen es zwar Asservate gibt, auf denen aber keine verwertbaren Spuren hinterlassen wurden, weder DNA noch Fingerabdrücke oder Fasern. Einer davon ist der Mord an Tristan Brübach, der am 26. März 1998 in Frankfurt-Höchst verübt wurde, also vor 20 Jahren etwa. Außer einem blutigen Fingerabdruck auf einem Schulheft des damals 13-jährigen Jungen gibt es keine anderweitig verwertbaren Spuren, auch keine DNA. Bis heute ist sein Mörder nicht gefunden. Jan Segers hat diesen Mord in seinem Buch Menschenfischer verarbeitet. Darin ermittelt Kommissar Marthaler in seinem 6. Fall.
Das Telefon hatte ihn mitten in der Nacht geweckt. Mit dem Hörer in der Hand stand Marthaler am Fenster und schaute in die Dunkelheit. Er wartete und sah den feinen Regen durch das Licht der Straßenlaterne fallen. Es war die brüchige Stimme eines Mannes. »Wer spricht da?« »Ferris. Hier ist der Rudi. Ferris. Kannst du mich hören?« »Was ist mit dir?« fragte Marthaler. »Bist du betrunken?« »Du musst mir helfen, Robert.« »Du hast Glück, dass ich nicht auflege«, sagte Marthaler. »Ich hatte eine Woche Urlaub und habe 5 weitere Tage vor mir, also bin ich relativ entspannt. Aber wenn du mir nicht bald sagst, was...« »Robert, bitte. Wenn ich dir helfen soll, musst du endlich mit der Sprache rausrücken, Ferris. Wobei muss ich dir helfen? Was willst du mitten in der Nacht?« Ferris schwieg einen Moment. »Ich hatte gerade genügend Mut, mit dir zu sprechen.« »Und den Mut hast du dir angetrunken? Dir geht's nicht gut, oder?« »Ich bin fertig, Robert. Du musst herkommen.« Unwillkürlich stieß Marthaler einen lautes Unmuts aus. »Ich muss mir deinen Himmel anschauen. Ich muss dir helfen. Ich muss zu dir kommen. Weißt du was, Ferris? Ich muss gar nichts. Du musst mir sagen, was du von mir willst. Vielleicht ist es besser, wenn wir morgen nochmal sprechen, wenn du wieder...« »Nein, Robert, bitte.« »Also, du erinnerst dich an den Fall Tobias Brüning?« Marthaler stutzte. »Gab es irgendwen, der sich daran nicht erinnerte?« »Sag nicht, dass du immer noch an der Sache dran bist. Hast du Neuigkeiten?« »Das erzähle ich dir, wenn du hier bist«, sagte Ferris.
Ein Ausschnitt aus Menschenfischer von Jan Segers. Der Fall des Mordes an Tristan Brübach diente ihm dabei als Vorlage. Und bis heute gibt es keine DNA eines Täters oder Tatverdächtigen. Im Fall des ebenfalls bis heute ungeklärten Mordes an der Polizistin Michelle Kiesewetter 2007 in Heilbronn gab es zwar eine DNA, aber die Fahnder jagten aufgrund des vermeintlichen genetischen Fingerabdrucks lange Zeit ein Phantom, dessen Spuren auch an ganz anderen Tatorten aufgetaucht waren. Und das führte zu Spekulationen über Verbindungen zwischen den völlig verschiedenen Fällen. Am Ende kam es dann ganz anders als erwartet. Claudia Sauter über eine Fahndungspanne, die massive Zweifel an der DNA-Analyse aufkommen lässt.
An 40 Tatorten fanden die Sonderermittler die DNA der Gesuchten. Nach dem Mord an der 22 Jahre alten Heilbronner Polizistin Michelle Kiesewetter, aber auch nach dem Einbruch in ein Vereinsheim sowie in Läden, in ein Hallenbad und in eine Schule. Also an befremdlich unterschiedlichen Verbrechensorten, die keinen inneren Zusammenhang aufwiesen, aber sie galt wegen der überall identifizierten DNA-Spuren als gefährliche Serientäterin, die mordete und Autos klaute, in zahlreichen Bundesländern zuschlug und sogar grenzübergreifend in Österreich ihr Unwesen trieb, allerdings nie in Bayern. Was hatte das zu bedeuten? Hatte es überhaupt eine Bedeutung, dass die Gesuchte dort nie straffällig wurde? Die Fahnder standen vor einem Rätsel. Und schnell bekam die vermeintliche Serientäterin einen Namen in der Presse. Das Phantom von Heilbronn. Für Hinweise für ihre Festnahme wurden schließlich 300.000 Euro ausgelobt. Die an der Suche beteiligten österreichischen Fahnder folgten einer ganz speziellen Spur. Angeblich deutete die DNA auf eine Täterin osteuropäischer Herkunft hin. So stand es in einem Laborbericht aus Österreich. Es schien ein wichtiger Hinweis zu sein. Zum Zeitpunkt des Mordes an der Heilbronner Polizistin im April 2007 hatte sich eine Gruppe Roma und Sinti in der Nähe des Tatorts aufgehalten. Gab es da einen Zusammenhang? War womöglich in diesem Milieu die Mörderin zu suchen? Also fahndete die Polizei nach einer Frau aus dem Zigeunermilieu, wie es offiziell hieß. Mindestens 800 Roma und Sinti mussten sich bei einer Reihenuntersuchung einem Speicheltest unterziehen. Es führte aber nicht zum Erfolg. Schließlich wuchsen die Zweifel an der DNA-Probe der Gesuchten. Experten wurden befragt. War es möglich, dass mit der Materialprobe etwas nicht stimmte? Dass die Wattebäuschen womöglich verunreinigt waren? Die DNA-Fachleute winkten ab, genetische Untersuchungen seien sicher. Aber die Zweifel wiesen in die richtige Richtung. Die DNA des vermeintlichen Phantoms von Heilbronn war die einer Angestellten der Firma, die die Wattestäbchen verpackte, mit denen die Fahnder nach genetischen Tatortspuren suchten. Mit Hilfe saarländischer Rechtsmediziner konnte eindeutig nachgewiesen werden, wer die Frau war. Denn man fand ihre DNA an einem unberührten Wattestäbchen, also an einer sogenannten Leerprobe. So kam ihr genetischer Fingerabdruck über die kontaminierten Wattestäbchen ungewollt an 40 Tatorte. Und die Fahnder mussten eingestehen, dass sie jahrelang der falschen Spur gefolgt waren.
Nicht nur der Fall Michelle Kiesewetter führt ins Umfeld des NSU, sondern auch der folgende Fall. Im Sommer 2016 fand ein Pilzsammler in einem Wald die Leiche von Peggy K. Im Alter von 9 Jahren war das Mädchen 15 Jahre zuvor in seinem Heimatort Lichtenberg im Norden Bayerns verschwunden. Und nach dem Fund analysierten Rechtsmediziner einen Stofffetzen, der am Fundort neben der Leiche sichergestellt worden war. Er trug die DNA von Uwe Böhnhardt, dem NSU-Terroristen. Doch später stellte sich dann heraus, es war ein Ermittlungsfehler. Böhnhardts DNA ist erst nachträglich an den Tatort gelangt. Der NSU hat mit dem Fall Peggy nichts zu tun. Jürgen Mörtrath, Präsident des Deutschen Strafverteidigerverbands, guten Abend.
Guten Abend.
Die DNA von Uwe Böhnhardt kam erst später an den Tatort, haben wir gehört. Welche Konsequenzen wird diese Tatsache und andere Fahndungspannen für künftige Strafverfahren haben?
Die Problematik ist hier die Frage, wie sorgsam hier am Tatort gearbeitet wird, wie die Beweiserhebung am Tatort ist. Und für künftige Strafverfahren wird das natürlich die Konsequenz haben, dass man als Verteidiger diesen Einwand natürlich immer parat haben muss, immer die Frage stellen muss, wie sicher ist die Befunderhebung am Tatort, wie konsequent wurde ausgeschlossen, dass eben Spuren hier durch einen bloßen Zufall an diesen Tatort gelangt sind. Und das macht natürlich auch die DNA insgesamt etwas anfällig, insbesondere dann, wenn es sich um Tathandlungen an öffentlichen Orten, an sehr belebten Orten handelt, weil man an diesen natürlich auch eine Vielzahl von DNA-Spuren findet.
Das spielt Ihnen sozusagen als Strafverteidiger in die Hände, wenn ich das mal so übersetzen darf. Und das heißt, vor allem bei den Fällen ist Zweifel angebracht, bei denen eben ein Beschuldigter durch eine DNA-Spur belastet wird und dessen DNA-Muster schon einmal im Zusammenhang mit einem anderen Tatort festgestellt wurde, oder?
So ist es. Man hat hier ja dann durch die Datenbank relativ schnell einen Treffer. Und das führt natürlich auch dann dazu, dass sich Ermittlungen relativ schnell auf diese Person konzentrieren. Und das macht auch den Ansatz, den Herr Büschel gewählt hat, für sich so gefährlich. Denn man stelle sich vor, in dem Fall der Frau Kiesewetter, wie schnell man, wenn alle Bundesbürger hier registriert werden, die Täterin ermittelt hätte, wie schnell diese Frau in Untersuchungshaft gelandet wäre. Und man sie in der Presse möglicherweise hier als Serientäterin dargestellt hätte, um dann viel, viel später festzustellen, dass es schlichtweg ein Produktionsfehler war, um es mal so zu bezeichnen.
Nun könnte ich mir vorstellen, dass nach diesem und auch anderen Fällen, die von Fehlern durchkreuzt wurden, vermutlich auch die Tatortarbeit verbessert werden wird. Das heißt, Sie könnten als Strafverteidiger auch damit rechnen, dass es künftig keine Spuren mehr von sogenannten Tatortberechtigten, so heißt das im Fachjargon, also von Beamten und der SPOSI, der Spurensicherung, geben wird. Ist das realistisch?
Das halte ich nicht für realistisch. Ich denke, es wird weniger, aber man muss natürlich auch immer sehen, wie solche Fälle zustande kommen. Nicht immer ist es gleich so, dass beispielsweise bei einem Tötungsdelikt die Mordkommission als erstes die Ermittlungen aufnimmt, dass die entsprechenden Kriminaltechniker als erstes vor Ort sind, sondern manchmal ist es, ohne diesen Personenkreis zu nahe treten zu wollen, vielleicht auch nur der Beamte auf einer kleinen Dienststelle, der als erstes dahin kommt und erste Sicherungsmaßnahmen trifft und dabei natürlich auch schon Spuren legen kann oder Spuren verwischen kann. Oder es sind ganz banal, wenn man an den Fall PGK denkt, auch Spaziergänger, die vielleicht da vorbeigegangen sind, zunächst einmal Tage und Wochen lang, ohne zu bemerken, dass hier eine Leiche abgelegt wurde.
Aber an dem Beweiswert von DNA-Gutachten, den auch der Bundesgerichtshof bestätigt hat, wird sich nichts Grundlegendes ändern?
Da wird sich nichts Grundlegendes ändern und von daher, glaube ich, ist auch die These zu sagen, dass solche Fehler Zweifel an der DNA als solches aufkommen lassen, nicht richtig ist, sondern allenfalls eben Zweifel an der Qualität der Sicherung der DNA-Spur, denn später die Extraktion der DNA und das Einspeichern in der Datenbank, das sind Vorgänge, die aus meiner Sicht nahezu fehlerfrei erfolgen und mir ist auch kein Fall bekannt, wo ein Kollege erfolgreich die Auswertung der DNA als solche hätte angreifen können.
Aber was heißt das im Konkreten? Bedeuten solche Fälle möglicherweise für Sie tatsächlich als Strafverteidiger und auch für andere Strafverteidiger vor allem anzuzweifeln, dass da sauber gearbeitet wird und eben eine Kontamination nicht verhindert werden kann? Wie muss man sich das vorstellen? Würden Sie das grundsätzlich anzweifeln? Ist das so ein grundsätzlicher Zweifel oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Das ist ein grundsätzlicher Zweifel. Das ist eine Arbeitshypothese, die man immer parat haben muss. Und die zweite Arbeitshypothese ist natürlich auch die Frage, kann man im Sinne einer Alternativhypothese ausschließen, dass die Spur nur durch den Täter bei der Tat gelegt worden sein kann? Oder kommen eben noch andere hypothetische Kausalverläufe in Betracht, die die Spur genauso erklären können?
Jürgen Möttrat, Präsident des Deutschen Strafverteidigerverbands, haben Sie vielen Dank. Tristan Brübach, der Fall schlug ein wie eine Bombe vor 20 Jahren. Bis heute gibt es keinen Täter. Der Frankfurter Krimi-Autor Jan Segers hat Fiktion und Realität miteinander verbunden. Der Fall des damals 13-jährigen Jungen diente ihm als Vorlage. Darin ermittelt Kommissar Martaler. Tristan heißt im Buch Tobias.
Ferris war damals als einer der Ersten am Tatort gewesen. Und er war es auch, der die Sonderkommission zusammengestellt und von Anfang an geleitet hatte. Kein anderer hätte es besser machen können. Es war ihm gelungen, Kollegen in ganz Deutschland und schließlich in ganz Europa für den Fall zu sensibilisieren. Es gab zahllose Polizisten, die im In- und Ausland recherchierten und Zehntausenden Hinweisen und Spuren nachgingen. Über Jahre hinweg hatte Ferris es verstanden, die Medien für sich einzuspannen. Immer wieder gab es Fernsehsendungen und Zeitungsreportagen über den Fall, wurden Zeugen gesucht und wurde die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Es hatten sich die üblichen Verrückten gemeldet, aber jedes Mal waren auch Hinweise eingegangen, die vielversprechend waren und denen man nachgehen musste. Das Material, das auf diese Weise zusammengekommen war, füllte am Ende mehr als 300 Aktenordner mit über 150.000 Seiten Papier. Mit jeder Spur keimte neue Hoffnung auf, die sich irgendwann in Ernüchterung verwandelte. Der Mörder von Tobias Brüning blieb unauffindbar. Rund 140 Kollegen hatten anfangs in der Sonderkommission Tunnel des Frankfurter Polizeipräsidiums gearbeitet, die aber, wie es immer bei solchen Fällen ist, von Jahr zu Jahr schrumpfte. Ein Kollege nach dem anderen wurde abgezogen. Zum Schluss blieb nur noch Ferris übrig. Die Hügel einzelner Enttäuschungen waren zu einem Gebirge angewachsen.
H2, der Tag. Eine Blutspur, eine Hautzelle oder ein Speicheltropfen reicht, um den genetischen Fingerabdruck eines Menschen zu erstellen. Bisher darf nur der nicht kodierende Bereich der DNA ausgelesen werden. So regelt es die Strafprozessordnung. Etwa 2% der Informationen auf den DNA-Strängen enthalten aber auch den kodierenden Bereich. Die Bauanleitung für die Struktur des Körpers, seinen Aufbau und auch die Merkmale Augen- und Haarfarbe sowie die biogeografische Herkunft. Das soll künftig, so steht es im Koalitionsvertrag, ausgelesen werden dürfen. Was da geplant ist und wie die Bayern schon vorpreschten in dieser Angelegenheit, erläutert uns Sabine Müller.
Eigentlich könnte die Ausweitung der DNA-Analyse längst beschlossene Sache sein. Denn schon im vergangenen Frühjahr war sich die Große Koalition im Grundsatz darüber einig, die Strafprozessordnung entsprechend zu ändern. Die Debatte war aus Baden-Württemberg nach Berlin geschwappt. Dort hatte der Mord an der Studentin Maria in Freiburg hohe Wellen geschlagen und in der Folge hatte Baden-Württemberg einen Gesetzentwurf zur Ausweitung der DNA-Analyse in den Bundesrat eingebracht. Nach dem grundsätzlichen Ja bei Union und SPD stand dann aber noch die Frage an, welche Erkenntnisse aus DNA-Spuren die Ermittler denn genau nutzen sollten. Es wurde erstmal ein Fachkongress veranstaltet, der den Zeitplan durcheinanderbrachte, und so landete die ausgeweitete DNA-Analyse als Vorhaben im Koalitionsvertrag. Seite 123.
Die DNA-Analyse wird im Strafverfahren auf äußerliche Merkmale, Haar, Augen, Hautfarbe sowie Alter ausgeweitet.
Heißt, in Zukunft soll aus einer DNA-Spur am Tatort herausgelesen werden, dass der Täter zum Beispiel um die 60 Jahre ist, blaue Augen, dunkles Haar und heller Haut hat. Der rechtspolitische Sprecher der SPD, Johannes Fechner, lobt die hohen Trefferquoten der erweiterten DNA-Analyse, von denen Experten beim Fachkongress berichtet hätten.
Eine Wahrscheinlichkeit von über 90% gibt der Polizei doch einen ganz gewichtigen Hinweis, vor allem, wenn sie den Vergleich zu einem gezeichneten Phantombild ziehen, das ja immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist, ob der Zeuge oder die Zeugin sich tatsächlich richtig erinnert und dem Zeichner richtige Angaben macht.
Allerdings nennen manche Experten teilweise deutlich niedrigere Trefferquoten und sie nennen die Leistungsfähigkeit der erweiterten Analyse überschätzt. Veronika Lippert, Biologin an der Uni Freiburg, warnt, es wird Fehler geben.
Und diese Fehler werden sehr, sehr schmerzhaft sein. Und wenn sie öffentlich werden, dann werden sie umso schmerzhafter sein. Wenn man da nämlich irrt und dann eine Gruppe in den Fokus nimmt und die falsche Gruppe priorisiert, dann wird es zu Stigmatisierungs- und Diskriminierungseffekten kommen.
Lippert denkt an Fälle, wo die Polizei aufgrund der DNA-Analyse nach einem Täter mit dunkler Hautfarbe sucht, weil die Spuren mit 95%iger Wahrscheinlichkeit darauf hinweisen. Was aber, wenn es doch die restlichen 5% Wahrscheinlichkeit waren und der Täter hellhäutig ist? Aber auch wenn die DNA-Analyse richtig liegt, Ulla Jelpke von der Linkspartei sieht hohes Diskriminierungspotenzial für Minderheiten. Auch die FDP ist eher zurückhaltend. Die AfD dagegen unterstützt die Pläne. SPD-Mann Johannes Fechner geht davon aus, dass die erweiterte DNA-Analyse jetzt relativ schnell kommt. Klar ist aber, bevor Bundesgesetze geändert werden, wird die CSU in Bayern schon vorgeprescht sein. Noch im Mai sollen Änderungen am bayerischen Polizeigesetz beschlossen werden. Dann sollen DNA-Spuren nicht nur auf Haar, Augen und Hautfarbe sowie Alter untersucht werden, sondern auch auf die sogenannte biogeografische Herkunft. Sprich, von welchem Kontinent kommt der Spurenverursacher wohl? Das wäre bundesweit einmalig. Die CSU lobt die DNA-Erkenntnisse zur Herkunft als extrem genau. Johannes Fechner von der SPD hat aus der Expertenanhörung anderes mitgenommen. Bei den Koalitionsverhandlungen habe man die biogeografische Herkunft deshalb bewusst nicht mit in den Text geschrieben, sagt er.
Ausgelöst wurde die Debatte um die erweiterte DNA-Analyse nach dem Mord an der Studentin Maria L. in Freiburg. Erinnern wir uns nochmal. Ihr Mörder Hussein K., ein junger Mann aus Afghanistan, offenbar ohne Empathie und mit tiefsitzender Frauenverachtung, der zuvor schon einmal beinahe eine Frau um ihr Leben gebracht hatte. In diesem Prozess wurde im Sinne der Wahrheitsfindung fast wörtlich die Stecknadel im Heuhaufen gesucht. Hier war es ein Zahn, den die Ermittler in Hussein K.s Wohnung fanden und der es dann erlaubte festzustellen, dass der Mörder sicher bereits erwachsen ist, eventuell 26 Jahre alt. Das hatte Auswirkungen auf das Strafmaß, lebenslänglich mit Sicherungsverwahrung und besondere Schwere der Schuld. Und noch etwas ist wichtig an diesem Fall. Der Mord war bereits nach dem Fund eines auffällig gefärbten Haars aufgeklärt worden, mit Hilfe von Videoaufnahmen in der Straßenbahn. Dr. Susanne Schulz, Politikwissenschaftlerin und Soziologin, Vorstandsmitglied des Genethischen Netzwerks e.V. Ausweitung der DNA-Analyse auf äußerliche Merkmale, ist das eine gute Idee?
Also unseres Erachtens, sowohl des Genethischen Netzwerks als auch vieler antirassistischer Organisationen sind wir sehr alarmiert darüber, dass diese Gesetzesvorhaben gerade vorangebracht werden, weil wir eben befürchten, dass auf der Grundlage sehr unausgereifter wissenschaftlicher Methoden und auch sehr fehleranfälliger Wahrscheinlichkeitsberechnungen da eben gerade rassistisch diskriminierte Gruppen besonders unter Generalverdacht geraten könnten. Und wir denken auch, dass im Moment es eher eine rassistische Stimmungsmache ist, die dazu führt, dass diese Gesetzesvorhaben vorangebracht werden sollen und weniger eine sachgerechte Debatte darüber, was überhaupt mit diesen Methoden möglich ist und was eben auch nicht möglich ist.
Bayern ist schon vorgeprescht. Im Mai wird die erweiterte DNA-Analyse im Polizeigesetz verankert werden. Die Erklärung, die erweiterte DNA-Analyse soll künftige Gefahren abwehren. Ist das nicht ein triftiger Grund, so etwas einzuführen?
Also da sind ja so Datenschutzexperten als auch Verfassungsrechtler und Rechtlerinnen sehr empört darüber, was für Kompetenzen jetzt der deutschen Polizei wieder über dieses bayerische Polizeigesetz gegeben werden soll. Also solche Kompetenzen gab es seit 1945 nicht mehr. Und Gefahrenabwehr ist ja ein sehr diffuser Begriff. Der sagt erstmal, dass es also keine konkrete Hinweise auf Straftaten geben muss, damit die Polizei schon agieren können muss. Und in dem Gesetz ist überhaupt nicht festgelegt. Also soll eben ja, wie Sie schon erwähnt haben, die erweiterte DNA-Analyse zugelassen werden. Und es ist weder klar, welche Zweckbindung es geben soll, wenn die Daten erhoben worden sind, noch welche Speicherungsfristen. Also da wird es sicher auch noch Möglichkeiten geben, vor dem Verfassungsgericht dagegen zu klagen, gegen dieses Gesetz. Und Herr Thilo Weichert, der Datenschutzexperte, der dazu sehr umfangreich ein Gutachten gemacht hat, hat auch darauf hingewiesen, dass also Gefahrenabwehr ja eigentlich etwas sein sollte, was in sehr konkreten Gefahr die Polizei handeln lässt. Und gerade bei einer Analyse einer Spur auf die Wahrscheinlichkeit, dass Spurenleger vielleicht blaue oder schwarze Augen hatte, da ergibt sich da erstmal keine Handlungskompetenz daraus, sondern allenfalls weitere Ermittlungen, Reihen, Untersuchungen, Fahndungen, aber kein Handeln in Bezug auf Gefahrenabwehr. Mhm.
Die Ergebnisse DNA-Phänotypisierungsanalyse, so der Fachbegriff der erweiterten DNA-Analyse, sind Wahrscheinlichkeitswerte. Ich glaube, das ist wichtig festzuhalten. Mhm. Und je höher, heißt es, die Wahrscheinlichkeit, desto nützlicher die Informationen für die Ermittler, sagen die Ermittler. Sie können eben einen Personenkreis mehr und mehr eingrenzen. Und Befürworter sagen, naja, diese Möglichkeit ist vor allem für die Fälle nützlich, die eben auch nach langer Zeit keine brauchbaren Ermittlungsansätze vorgebracht haben. Was gibt's dagegen einzuwenden?
Ja. Also erstmal ist es in den aktuellen Gesetzesvorhaben und auch im Koalitionsvertrag eben nicht als Last Resort, also als letzte Möglichkeit reguliert. Also da gibt es überhaupt bisher gar keine Ideen bei den Gesetzesvorhaben, wie das denn eingeschränkt werden soll, dass es als allerletzte Möglichkeit nur eingesetzt werden soll, sondern wie es im Moment verhandelt wird, soll es als Generalbeforschung von Spuren-DNA möglich werden. Das ist ein Problem. Ich denke, dass also Wahrscheinlichkeiten da oft auch ein bisschen falsch verstanden werden. Also zum Teil werden die Wahrscheinlichkeiten, die aktuell möglich sind, bei Haar- und Augenfarbe relativ hoch angegeben, also zwischen 75-95% meistens. Mhm. Da haben aber auch die Freiburger Wissenschaftlerinnen, die da sehr, sehr gute kritische Forschung zugemacht haben, auch darauf hingewiesen, dass diese Wahrscheinlichkeiten sich beziehen auf eine Testgruppe, bei der man weiß, dass sie dieses Merkmal hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass der Test das auch tatsächlich herausfindet. Aber wenn es um Minderheiten geht in einer großen Bevölkerungsgruppe, die gegenüber einer Mehrheit abgegrenzt werden sollen, dann fallen diese Wahrscheinlichkeiten schon sehr viel geringer aus. Das hat mit statistischen Effekten zu tun und einer großen Gruppe von falsch positiven Bevölkerungsgruppen. Das ist eine sehr komplizierte statistische Frage. Das kann ich Ihnen jetzt so genau wahrscheinlich in dieser Kürze nicht erklären. Aber dann fallen diese Wahrscheinlichkeiten oft schon sehr viel geringer aus. Also das muss man erstmal wissen. Das heißt, Ermittlungen können immer auch zu einem nicht geringen Prozentsatz fehlgeleitet werden. Zum anderen ist dann eben die Frage, was machen wir mit dieser Information? Also sinnvoll ist die Information sowieso nur bei Minderheiten, wo man dann sagen kann, ja, da haben wir auch eine Gruppe, die wir dann weiter mit DNA rein erstmal weiter beforschen können. Für die Mehrheit gilt das schon mal gar nicht. Und da befürchten wir eben, dass es zu einer rassistischen Diskriminierung und Generalverdacht auch kommen kann. Und von daher muss zumindest vermittelt werden in der Öffentlichkeit, dass es um Wahrscheinlichkeiten geht und nicht um Aussagen oder Bestimmungen.
Das könnte man ja machen. Aber genau, lassen Sie mich noch mal eine weitere Frage stellen. Besonders umstritten ist ja die Bestimmung der geografischen Herkunft aus der DNA. Sie sagen, das sei diskriminierend, aber diskriminierend könnten doch auch Augenzeugenberichte und andere Beweise oder Indizien sein.
Ja, also biogeografische Herkunftsmarker haben erstmal das Problem, dass man im Moment da sehr viel durcheinander bringt. Also da sagen oft selbst Forensiker bringen das oft in der deutschen Öffentlichkeitsdebatte durcheinander. Da geht es erstmal ja um bestimmte Marker, die in einer bestimmten Region häufiger vorkommen als in anderen Regionen und nicht um Aussehen und auch nicht um Ethnizität. Das wird oft durcheinander gebracht. Da gibt es schon mal ein Diskriminierungspotenzial, wenn das nicht klar erklärt wird. Zum anderen sind diese Datenbanken sehr unterschiedlich bestückt mit sehr unterschiedlichen Kategorisierungen, weil das sind Forschungsdatenbanken, also es gibt keine allgemeine Erfassung der Bevölkerung weltweit. Und wir würden auch sagen, wir warnen davor, dass wenn man das jetzt verbessern will, diese Methoden, dass es dann zu einer Erfassung von Bevölkerung entlang von körperlichen Eigenschaften, Herkunft und so weiter kommen könnte, die wir auch problematisch finden im Sinne einer Differenzierung von Menschen nach Herkunft und nach Rasse sozusagen in diesem Sinne. Das wird ja immer wieder gleichgeschaltet dann doch. Und das ist etwas anderes, als wenn ein Augenzeuge etwas sieht, wenn wir diese ganze Frage der Datenbanken nicht mitdiskutieren, der Frage, wie wird forscht, wie wird erfasst, was macht man mit diesen Daten, das ist etwas anderes, als wenn es um Augenzeugenberichte geht. Dafür wollen wir warnen. Das heißt nicht, dass das auch nicht irgendeinen kriminalistischen Sinn in ganz bestimmten Momenten haben könnte, so eine Methode, aber wir denken, im Moment wird da so viel durcheinander gebracht und wird auch so viel Fehleranfälligkeit nicht mitdiskutiert und so viel unklar gelassen, wann das überhaupt eingesetzt werden soll, dass wir warnen davor, das zu legalisieren auf dieser Ebene.
Dr. Susanne Schulz, Politikwissenschaftlerin und Soziologin, Vorstandsmitglied des Genethischen Netzwerks e.V., haben Sie vielen Dank. Jetzt hören wir noch mal, wie weit Kommissar Marthaler im Fall des ermordeten jungen Tobias ist. Ein weiterer Ausschnitt aus Jan Segers Menschenfischer.
Ferres hatte die Akten aus seinem Imbisswagen geholt und die eine Hälfte der Ordner in den Kofferraum, die andere auf die Rückbank des grünen Mercedes gestapelt. »Also seid ihr auch bei der Frage nach dem Motiv für den Mord an Tobias Brüning nicht wirklich weitergekommen«, sagte Marthaler, während der andere ihm nun vorsichtig eine Armschlinge anlegte. Ferres schwieg. Sein Bart wurde schon wieder länger. Sein Atem roch nach dem Wein, den er am Mittag getrunken hatte. »Warum antwortest du nicht?«, fragte Marthaler. »Ich will nicht mehr reden, Robert. Ich will, dass wir uns verabschieden. Ich muss wieder alleine sein.« Marthaler griff in seine Jackentasche, nahm Ferres Pistole heraus und legte sie auf den kleinen Klapptisch. »Rudi.« »Was?« »Und du glaubst, ich habe eine Chance?« Ferres sah ihn müde an. Er hob die Schultern und ließ sie langsam wieder sinken. »Aber wenn du ihn irgendwann hast, Robert, gib mir Nachricht. Schreib mir eine Postkarte ins Jenseits. Keine Angst, sie wird schon ankommen. Ich will nicht wissen, wer es ist. Ich will nicht wissen, wie er aussieht und wie er heißt. Ich will nur wissen, dass du ihn hast. Aber du kannst sicher sein, dass ich dann ein Gläschen auf dich heben werde. Versprochen, dass du mir Bescheid gibst?« Marthaler lächelte. Ferres tat es ihm gleich. Es war, als hätten sie einen stummen Pakt geschlossen.
Menschenfischer ist im Rowohlt Verlag erschienen und morgen Abend liest Jan Segers in der Aula der Augustinerschule in Friedberg. Von der fiktionalen Aufarbeitung des Falls zurück zum realen Fall, der dem Krimi-Autor Segers zur Vorlage für sein Buch Menschenfischer diente, der Fall des 13-jährigen Jungen Tristan Brübach. Vor 20 Jahren wurde der in einem Tunnel im Frankfurter Stadtteil Höchst ermordet, auf brutalste Art und Weise. Bis heute wurde der Täter nicht gefunden, bis heute gehen Hinweise ein. Und die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter einen Bezug zur Gegend hatte, dass er womöglich in dieser Gegend gearbeitet und vielleicht sogar gewohnt hat. Zur Tatzeit wurde ein 25 bis 30 Jahre alter Mann mit Zopf auf der Böschung oberhalb des Tatorts gesehen und dieser Mann mit einer Operationsnarbe an der Oberlippe hat sich bis heute trotz etlicher Aufrufe bei der Polizei nicht gemeldet. Isabel Reifenrath fasst den Fall noch einmal zusammen.
Guten Tag, hier ist der Anrufbeantworter von Bernd und Tristan Brübach. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.
Nach dem Tod seiner Mutter lebte der Junge mit seinem Vater in Frankfurt Höchst. Bernd Brübach.
Ich habe ihn 2 Jahre lang allein erzogen. Er war in der Pubertät. Das sind Kinder nicht einfach. Ja, ansonsten war es ein ganz normales Kind eigentlich. Ja, mit Fehlern, mit ja, wie halt Kinder in der Pubertät so sind.
Am 26. März 1998 wurde Tristan Brübach an die Unterführung am Höchster Bahnhof gelockt. Seine Kehle wurde durchgeschnitten und sein Körper verstümmelt. Polizist Uwe Fey gehörte von Anfang an zu den Ermittlern.
Tristan lag hier in Bauchlage auf diesem Sims, der hier abgebaut ist von diesem Fußweg. Der Hals zeigte auf der rechten Seite einen ziemlich tiefen Schnitt. Die Kleidung des Oberkörpers war nach oben geschoben und die Hose war auch nach unten gezogen. Und auf der Leiche standen die Schuhe von Tristan.
Dem Jungen fehlten große Fleischstücke aus beiden Oberschenkeln. Seine Hoden waren abgeschnitten. Schnell war klar, der Täter muss anatomische Kenntnisse haben, vielleicht Metzger oder Arzt von Beruf sein. Die Ermittler glaubten, der Täter habe die Hoden als Trophäen mitgenommen. Heute geht der Profiler Alexander Horn davon aus, dass sich ein Sexualverbrecher an dem Jungen vergriffen hat. Viele Spuren hinterließ der Täter nicht. Die Polizisten befragten Kinder aus Frankfurt Höchst. Gleich mehrere erzählten von einem Mann, der sie angesprochen und verfolgt habe. Alles deutete darauf hin, dass der Täter aus der Nachbarschaft kam. Ein Profilbild entstand. Danach muss der Täter zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß sein. Zur Tatzeit schlank, lange Haare mit einer Narbe über dem Mund. Einen Tag nach der Beerdigung von Tristan meldete sich jemand telefonisch bei der Polizei. Der Mann gab die Tat zu, sagte, er sei am Höchster Bahnhof. Als die Polizei ankam, gab es von dem Mann keine Spur. Alles, was die Ermittler vom Täter hatten, war ein Fingerabdruck. Sie starteten 4 Jahre nach dem Mord den größten Massentest der deutschen Kriminalgeschichte. In den Frankfurter Stadtteilen Unterliederbach und Höchst nahmen die Beamten die Fingerabdrücke von mehr als 14.000 Männern. Sie mussten freiwillig an dem Test teilnehmen. Unter den getesteten Männern war der Mörder von Tristan Brübach nicht. Kurzzeitig wurde ein französischer Schafhirte festgenommen. Er musste aber wegen eines Alibis wieder freigelassen werden. Er war zur Tatzeit im Krankenhaus gewesen. Eine Sonderkommission mit 100 Beamten ermittelte nach dem Mörder. Das Mordkommissariat suchte in 82 Ländern nach einem ähnlichen Fall, ohne Erfolg. Das Bundeskriminalamt trug den Fall bei einem Profiler-Kongress im kanadischen Toronto vor. Die Experten analysierten, der Täter müsse Tristan zufällig getroffen und ihn wie Beute genommen haben. Zum Täter führte diese Spur aber auch nicht. Das musste der Polizeisprecher 2009 gegenüber dem HR bestätigen.
Es sind Gutachter gehört worden, Profiler. Also das gesamte Equipment der kriminalistischen Arbeit wurde hier schon vor vielen Jahren genutzt. Aber im Moment, muss man leider eingestehen, treten wir noch auf der Stelle.
Ungeklärt. Es gibt 360 Aktenordner zum grausamen Tod des 13-jährigen Tristan, 21.000 Spuren, aber es gibt immer noch keine, die den Täter dingfest machen könnte. Ein Fall, der aufwühlt, immer noch. Ein Fall, nicht vergleichbar, aber ungelöst, wie viele andere auch. Norbert Horst, Kriminalhauptkommissar bei der Bielefelder Polizei, zuständig für Menschen-, Waffen- und Drogenhandel, früher in zahlreichen Mordkommissionen tätig und seit vielen Jahren Krimi-Autor von mittlerweile 7 Büchern. Guten Abend.
Guten Abend.
Unser Thema heute, die DNA, dein Freund und Helfer, nicht unfehlbar, aber offenbar unverzichtbar. Gibt es einen besonderen Fall in Ihrem Leben als ehemaliger Ermittler bei der Mordkommission, in dem die DNA eines Menschen zum Täter führte?
Es gibt einige Fälle, an die ich mich erinnere, allerdings weil meine aktive Mordkommissionszeit ein paar Jahre unterbrochen war, sind die aufwühlendsten Fälle die, die im Nachhinein geklärt worden sind. Ich erinnere mich an einen Fall, dass eine junge Frau erdrosselt worden war und wir Ende der 80er den Täter nicht ermitteln konnten, sondern erst 20 Jahre später durch eine DNA, weil sie hatte noch Hautfetzen unter den Fingernägeln. Es stellte sich dann heraus, dass der Täter ihr Ehemann war, der jetzt 20 Jahre lang mit der damals 4-jährigen Tochter, jetzt Mitte 20 seinen Tochter, gelebt hat. Und diese Tochter erfährt jetzt nach 20 Jahren, meine Mutter ist ermordet worden, das wusste sie ihr ganzes Leben, aber sie ist ermordet worden von meinem Vater und es ging in diesem Streit um mich.
Wir haben eben von Uwe Fey gehört, dem Ermittler im Fall Tristan Brübach, dem noch 3,5 Jahre bleiben bis zu seiner Pensionierung, um den Fall zu lösen. Und mit jedem Tag schwindet ein bisschen mehr der Glaube auch daran, dass er und der Täter sich irgendwann gegenüber sitzen. Wie geht es Ihnen, Herr Horst, wenn Sie Fälle bearbeiten oder bearbeitet haben, vielleicht auch in Ihrer jetzigen Abteilung, in der es eben um Waffen- und Drogenhandel, um Ausländerkriminalität geht? Wie geht es Ihnen damit?
Ich glaube, wenn man so lange ermittelt, dann ist die Erfahrung, dass man nicht jeden Fall aufklären kann, einfach Alltag. Und man tut einfach gut daran, sich eine Haltung zuzulegen, dass man nicht immer gewinnt. Das ist, das klingt jetzt sehr, sehr kopfmäßig und irgendwie, als wenn man sich einfach eine Taktik zurechtlegt, aber so ist es. Und wenn man sich jedes Falles ganz stark emotional annimmt und jeden Abend mit nach Hause nimmt und viele Jahre damit sich rumträgt, dann ist es, glaube ich, eine Sache, die schwer wird und die immer schwerer wird und die in unserem Beruf zu einem wirklichen Problem werden kann.
Wir haben hier heute die Diskussion um die erweiterte DNA-Analyse abgebildet, bei der künftig auch die Merkmale Augen und Haarfarbe sowie die biogeografische Herkunft aus der DNA ausgelesen werden sollen. Wie stehen Sie als Kriminalhauptkommissar dazu?
Also als Ermittler sieht man solche Dinge natürlich erstmal ohne jeden Zweifel positiv. Ich kenne die Diskussion um die erweiterte DNA, dass es dort zum Racial Profiling kommen kann. Diese Gefahr sehe ich erstmal nicht. Und da bin ich, glaube ich, mit ganz vielen Ermittlern eins. Natürlich sind Polizisten, glaube ich, sehr sensibel, was Rechtseingriffe angeht, weil wir tun das jeden Tag. Ich habe heute Morgen eine Wohnungsdurchsuchung gehabt. Da sind wir einfach in die Wohnung eines Menschen reingegangen und haben ihn festgenommen, haben dessen Grundrechte massiv eingeschränkt. Aber wir haben das eben getan, weil ein Richter vorher die Voraussetzungen für gegeben erklärt hatte. Und ich wäre auch bei der erweiterten DNA einfach zuversichtlich in diesem Staat, den ich jetzt 40 Jahre kenne als Polizist, dass es da von den Voraussetzungen her und auch von der gerichtlichen Überprüfbarkeit hinterher alles so angelegt wird, dass wir unsere rechtsstaatlichen Grundsätze dort auch wiederfinden und vertreten wissen.
Das heißt, Sie vertrauen auf den Rechtsstaat, Sie vertrauen auf die Politik, dass diese erweiterte DNA-Analyse Einzug in den Arbeitsalltag hält. Das würde Ihnen die Sache erleichtern?
Das würde mir die Sache erleichtern. Würde ich nicht auf rechtsstaatliche Grundsätze vertrauen, wäre es nicht mein Mittel. Und wenn man sich ein bisschen damit befasst, es ist ja auch so, eigentlich ist auch eine Zeugenaussage. Also das Problem ist ja, dass Kritiker sehen, dass wir, wenn wir sagen mal, wir haben einen weißen oder einen dunkelhäutigen Täter, dass es da eben eine Stigmatisierung von Randgruppen geben kann. Aber im Grunde ist das eigentlich nichts anderes. Wir haben etwas, was am Tatort vorgefunden wird, worauf wir sagen können, das könnte ein Täter sein, der so und so aussieht. Und eigentlich ist es nichts anderes als eine normale Zeugenaussage, die wir eben auch als ganz normalen Ermittlungsansatz haben und der auch häufig Grundlage von Fahndungen ist.
Wir hatten gerade Susanne Schulz gehört vom Genethischen Netzwerk, die sieht das ein bisschen anders. Aber diese Stimme haben wir jetzt auch in unserer Sendung abgebildet. Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Im Hauptberuf sind Sie Kriminalhauptkommissar, im Nebenberuf, wenn ich das so sagen darf, Krimi-Autor. Sie schreiben seit Ihrem 16. Lebensjahr und haben unter anderem 2006 den Deutschen Krimi-Preis erhalten, bereits 7 Bücher geschrieben. Ihr letztes Buch heißt Kaltes Land. Darin geht es um die Gruppe unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Warum sind die für Sie so interessant?
Weil dort, wie in vielen Bereichen, etwas, was sehr gut und positiv angelegt hat, auch mal ins Gegenteil verkehrt werden kann. Also Flüchtlinge werden zumindest NW, ich glaube auch bundesweit, wenn sie hier ankommen, zunächst nicht erkennungsdienstlich behandelt und fotografiert, sondern kommen in sogenannte Clearing-Verfahren. Das macht man mit großer Rücksicht auf diese jungen Menschen, weil man denkt, die haben möglicherweise eine traumatisierende Phase auf dieser Flucht hinter sich. Und so eine ED-Behandlung, also eine erkennungsdienstliche Behandlung, also mit Foto und Fingerabdrücken, kann da möglicherweise etwas antriggern. Und man lässt sie dann erstmal in der Obhut von Jugendämtern. Sie werden dort sehr intensiv betreut, psychologisch betreut, haben Gesprächstherapien und so weiter, aber fliehen dann häufig aus diesen Jugendämtern beziehungsweise aus diesen Heimen, in denen sie untergebracht werden. Und da man überhaupt nicht weiß, wer sie sind und ihnen auf der Flucht auch häufig gesagt worden ist, gebt falschen Namen an, dann könnt ihr schwerer abgeschoben werden, sind diese Jugendlichen eigentlich nicht existent. Und wenn es dann den großen schwarzen Mann gibt, der möglicherweise diese Jugendlichen in den Keller sperrt oder schlimmere Sachen mit ihnen macht oder sie eben auf den Strich schickt oder in ganz schlimmen Fällen konstruiert jetzt, das gab es noch nicht, sie möglicherweise zu Organbanken degradiert, dann sucht eigentlich niemand nach diesen Jugendlichen, weil es sie eigentlich nicht gibt. Amtlich existieren sie nicht.
Ihr Protagonist, wir haben noch 30 Sekunden, Ihr Protagonist, Kommissar Steiger, ist gerechtigkeitsliebend, zielstrebig und alles andere als unterwürfig seinen Vorgesetzten gegenüber. Wie viel Steiger steckt in Ihnen?
Meine Frau sagt mehr, als ich denke. Ich denke immer, je größer die Distanz zu meinen Figuren ist, desto besser sind meine Texte.
Norbert Horst, Kriminalhauptkommissar und Krimi-Autor, haben Sie ganz herzlichen Dank. Spuren im Wattestäbchen, die DNA, dein Freund und Helfer. Heute wird die DNA-Analysedatei des BKA 20 Jahre alt. Das war uns ein Tag wert, um genauer hinzuschauen. Sie können uns nachhören wie immer in der ARD-Audio-App oder per Podcast unter hr2.de. Schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.